Und ich möchte sogar behaupten, gerade dieses Thema Souveränität, da herrscht viel Missverständnis oder man könnte auch böse sein und sagen, da wird viel Unwahrheit verbreitet. Die Blockchain an sich macht mich nicht souverän. Die Technik muss so umgesetzt sein, dass sie mir tatsächlich die Macht sozusagen verleiht, diese Souveränität auch auszuüben. Wenn ich eine Blockchain habe, über die ich selbst keine Kontrolle habe, wo die Hürden hoch sind, die zu benutzen, da irgendwie selber Sachen einzutragen, dann macht mich diese Blockchain nicht souverän und dann hat sie auch ihr Ziel irgendwo verfehlt.
So, eine neue Episode des IT- und Rechts-Podcasts. Da das erste Gespräch mit Dr. Frederik Möllers so gut in unserer kleinen Community angekommen ist, haben wir uns gedacht, wir gehen in die Nachspielzeit und greifen nochmal zwei brandaktuelle Themen auf. Und zwar wollen wir uns heute in dieser Episode zunächst mit dem Thema Blockchain beschäftigen. Ich weiß, der ein oder andere kann es bestimmt nicht mehr hören und auch wir vom IT- und Rechts-Podcast sind immer davon ausgegangen, dass die Blockchain nur ein Hype ist und irgendwann wieder in die Bedeutungslosigkeit verschwinden wird. Was allerdings eine absolute Fehlannahme unsererseits war. Denn die Blockchain ist im Jahre 2022 immer noch brandaktuell und erfreut sich großer Beliebtheit. Wieso eigentlich? Welchen Vorteil hat die Blockchain gegenüber zentralen Datenbanken? Warum nennen sich Rechtsanwälte plötzlich alle Blockchain-Lawyers? Wozu dienen Smart Contracts? Und wie souverän ist eigentlich diese Blockchain-Technologie? Genau das besprechen wir in dieser Episode mit unserem Gast Dr. Frederik Möllers. Herzlich willkommen zurück.
Ja, vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf.
Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen direkt in Medias Res und beschäftigen uns heute mit dem Thema Blockchain. Vielleicht kannst du uns da als Rechtsinformatiker etwas besser aufklären. Wieso reden wir immer noch über das Thema Blockchain? Es gibt ja mittlerweile sogar Unis, die Blockchain-Masterkurse für BWLer anbieten. Ich weiß gar nicht, ob es auch solche Kurse für Juristen gibt. Zumindest wird auch laut darüber nachgedacht, dem Juristen das Blockchain-Universum heranzutragen. Anwälte nennen sich nicht mehr Anwälte, sondern lieber Blockchain-Lawyer. Meine Social-Media-Feeds sind voll von Diskussionen über die Blockchain. Was ist die Blockchain? Gibt es überhaupt diese eine Blockchain-Technologie? Klär uns mal auf.
Also die in Anführungsstrichen Blockchain ist ja erstmal nur ein sehr abstraktes Konstrukt. Ganz simpel gesprochen geht es da um die Aneinanderreihung von Datenblöcken. In der Praxis macht man es dann meistens so, dass man die Datenblöcke kryptografisch irgendwie miteinander verknüpft, sodass eine nachträgliche Veränderung ausgeschlossen oder zumindest erschwert wird. Vielmehr ist aber an dieser Grundidee Blockchain nicht dran. Es gibt dann verschiedenste Techniken und Projekte, die darauf aufbauen, auf dieser Idee und damit unterschiedliche Dinge tun. Ich kann zum Beispiel in diesen Datenblöcken, die in der Blockchain eben miteinander verbunden sind, kann ich sozusagen Überweisungen speichern und hätte damit so eine Art Blockchain-basiertes Finanzsystem, wie das Bitcoin und Ethereum machen. Ich könnte aber genauso gut hingehen, in dieser Blockchain Dokumente speichern. Ich könnte da auch Eigentumsverhältnisse von Grundstücken drin speichern und so eine Art digitales Grundbuch schaffen. Oder, und das wird ja gerade unter dem Stichwort NFT viel diskutiert, ich könnte auch Eigentumsverhältnisse von digitalen Werken wie Bildern oder Liedern da drin speichern und einfach nur vermerken, wem gehört zum aktuellen Zeitpunkt das Lied XY. Diese zugrunde liegende Idee, also die unveränderbare Aneinanderreihung von Datenblöcken, die ist immer dieselbe. Nur die technische Ausgestaltung, also wie man die Datenblöcke verknüpft, wo man sie speichert, wie ich neue Blöcke erstelle, wie ich einen Konsens erreiche, was so die Wahrheit quasi ist, die akzeptierte Wahrheit, und den Einsatzzweck, also was ich damit erreichen will, ob ich Kryptowährungen damit bauen möchte oder ob ich eine einfache Dokumentenablage haben möchte, all das kann man variieren. Es gibt also, ich würde also schon sagen, dass es die Blockchain-Technologie gibt, aber es gibt eben hunderte Projekte, die ganz unterschiedlich funktionieren und das unterschiedlich einsetzen.
Okay. Ich frage mich dann aber immer, wozu brauche ich die Blockchain-Technologie, wenn es zentrale Datenbanken gibt? Also sind zentrale Datenbanken wesentlich unsicherer als eine Blockchain-Infrastruktur? Ich meine, das ist ja auch immer die Prämisse für die Blockchain-Anwendung, oder?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und das ist auch immer die erste Frage, die ich stelle, wenn irgendein Gespräch zum Thema Blockchain kommt oder jemand vorschlägt, dass wir für irgendwas die Blockchain einsetzen könnten. Die Blockchain an sich ist ja erstmal nicht per se dezentral. Die Blockchain ist ja nur dieses Konstrukt aus Datenblöcken, die ich irgendwie miteinander verknüpfe. Ich kann auch eine zentrale oder zentralisierte Blockchain aufbauen, über die ich oder jemand anderes die volle Kontrolle hält. Und auch dafür gibt es Anwendungsfälle. Primär geht es aber eben bei dieser Abwägung, zentrale Datenbank oder Blockchain, um die Frage, wo ich mein Problem sehe, was ich versuche zu lösen. Wenn ich eine zentrale Datenbank habe, muss ich dem Betreiber der Datenbank ja in mehreren Aspekten vertrauen. Ich gehe zum einen davon aus, dass der Einträge nicht absichtlich löscht, verändert oder unerlaubt hinzufügt. Also ich gehe davon aus, dass er sich ehrlich verhält. Ich gehe andererseits davon aus, dass er Einträge nicht vergisst, verliert oder sonst wie versehentlich beschädigt, also dass er ordentlich arbeitet. Und ich gehe davon aus, dass er, zumindest wenn ich ihn brauche, erreichbar ist und die Daten herausgeben kann, die ich eben benötige. Und wenn ich in einem oder mehreren dieser Punkte mein Hauptproblem sehe, und ich betone das deshalb so deutlich, weil das meiner Meinung nach häufig nicht das Hauptproblem ist, dann kann ich schauen, ob ich mit einer Technologie wie der Blockchain, und auch hier der Hinweis, es gibt noch Alternativen, also auch wenn ich das Hauptproblem da sehe, gibt es durchaus noch andere Möglichkeiten, aber dann kann ich überlegen, ob ich die Blockchain benutze, um etwas zu bauen, was dieses Problem nicht hat. Jetzt, wenn wir jetzt mal ein fiktives Beispiel uns überlegen, ich vertraue zum Beispiel meiner öffentlichen Verwaltung nicht, wenn es um Eigentumsverhältnisse von Grundstücken geht. Ich habe irgendwie mitbekommen, mein Nachbar ist jetzt obdachlos, weil der Bürgermeister auf einmal von heute auf morgen entschieden hat, dass ihm das Grundstück gehört. Ein Bekannter von mir hat irgendwie 100.000 Euro für ein Grundstück bezahlt und dann hat das Grundbuchamt vergessen, das einzutragen, muss das nochmal bezahlen. Und die Verwaltung arbeitet sowieso nur von montags bis mittwochs 10 bis 12 Uhr und außerhalb der Zeiten ist keiner erreichbar. So, das sind jetzt so meine drei Probleme, die ich habe. Und jetzt könnte ich mir überlegen, ja, kann ich diese Probleme mit einer Blockchain lösen? Ich könnte mir ja überlegen, ich schreibe einfach alle Änderungen an Eigentumsverhältnissen um Grundstücke, also sprich die Verträge, mit denen die Grundstücke irgendwie übertragen werden, schreibe ich in die Blöcke auf dieser Blockchain. Um dann zu wissen, wem gerade welches Grundstück gehört, müsste ich immer die Blockchain quasi von Anfang an durchgehen und gucken, wo ist der letzte Eintrag, der dieses Grundstück betrifft, und sehe dann, wem das Grundstück zum aktuellen Zeitpunkt gehört. Da jeder Zugriff oder da gegebenenfalls jeder Zugriff auf diese Blockchain hat, kann auch jeder überprüfen, ob die Verträge alle so korrekt aneinandergereiht sind. Nicht, dass irgendwer auf die Idee kommt, ich hole mir ein Grundstück, was mir vorher gar nicht gehört hat. Ich kann überprüfen, ob Käufe korrekt eingetragen wurden. Also wenn ich Geld für ein Grundstück bezahlt habe, kann ich auch sicherstellen, dass dieser Eintrag dann, oder kann ich zumindest überprüfen, ob dieser Eintrag dann auch da auftaucht. Und der kann dann nachträglich auch nicht mehr gelöscht werden. Und die ganze Welt kann überprüfen, dass der Bürgermeister morgen nicht auf die Idee kommt und sich mein Grundstück auch noch unter den Nagel reißen will. Oder zumindest nicht ohne gültigen Vertrag.
Okay. Es heißt ja immer, die Blockchain soll dem Einzelnen Souveränität verleihen. Also quasi seine Selbstbestimmung stärken. Nach deiner Beschreibung ist die Blockchain aber alles andere als trivial. Also wie souverän ist diese Technologie denn überhaupt? Weil Selbstbestimmung und Souveränität ist ja auch immer eine oft vorgebrachte Prämisse der Blockchain.
Ja, auch das ist eine gute Frage. Und ich möchte sogar behaupten, gerade dieses Thema Souveränität, da herrscht viel Missverständnis. Oder man könnte auch böse sein und sagen, da wird viel Unwahrheit verbreitet. Denn, wie du schon sagst, also die Blockchain an sich macht mich nicht souverän. Die Technik muss so umgesetzt sein, dass sie mir tatsächlich die Macht sozusagen verleiht, diese Souveränität auch auszuüben. Wenn ich eine Blockchain habe, über die ich selbst keine Kontrolle habe, wo die Hürden hoch sind, die zu benutzen, da irgendwie selber Sachen einzutragen, dann macht mich diese Blockchain nicht souverän und dann hat sie auch ihr Ziel irgendwo verfehlt.
Mhm. Ja, das sehe ich ähnlich. Ich habe erst neulich einen sehr interessanten Artikel von einem Juristen, und zwar Dr. Malte Engeler, gelesen. Den Artikel packen wir euch bestimmt auch in die Shownotes. Und zwar vermutet er hinter der Blockchain, insbesondere hinter diesen extremeren Auswüchsen wie das Web 3.0, eine Art Ideologie der Dezentralität. Also im Grunde geht es darum, dass man ein dezentrales, autarkes und selbstverwaltendes System schaffen möchte. Also man lehnt in gewisser Weise auch unser zentral verfasstes Rechtssystem ab, was in einem gewissen Rahmen ja legitim sein kann. Also unser System ist in der Tat sehr zentral und archaisch geprägt. Im Übrigen in Frankreich ist es noch viel zentralistischer. Und was mir auch auffällt, also finde ich irgendwie amüsant, dass die Juristen, sofern man diese Berufsgruppe in einem Kollektiv begreifen kann, sich überhaupt nicht dazu äußern. Also es gibt einzelne Statements, auch ganz interessante Bücher zu diesem Thema, aber kein kollektives Statement zu all diesen Vorhaben wie Web 3.0 oder auch die DAO, also dezentralisierte autonome Organisationen. Siehst du das auch so wie Herr Engeler? Wollen Blockchain-Befürworter eigentlich ein ganz anderes System erzeugen und diese Intermediäre wie Banken, Rechtsanwälte, Notare sollen eigentlich gar keinen Platz mehr in diesem Blockchain-Kosmos finden? Und wie gehst du als Rechtsinformatiker damit um, der quasi so zwischen zwei Welten steht?
Ich glaube, da muss man auch bei den Blockchain-Befürwortern wieder unterscheiden. Also ich glaube, auch die kann man quasi nicht in einen Topf werfen. Ich habe auf der einen Seite, gibt es durchaus nützliche Anwendungsszenarien für die Blockchain. Ganz kurzes Beispiel, Zeitstempeldienste sind, glaube ich, ein guter Anwendungsfall, wo man sagen könnte, da könnte ich eine Blockchain sinnvoll anwenden. Auch Kryptowährungen haben, glaube ich, einige interessante, mitunter auch positive Eigenschaften, die man vielleicht nicht gänzlich verschweigen sollte oder kann. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich ein großer Fan von Kryptowährungen bin. Ich sehe die insgesamt eher kritisch, aber das ist eine andere Diskussion. Und auf der anderen Seite steht eben der Teil dieser Blockchain-Befürworter, die jedes noch so absurde Problem versuchen, mit Blockchain zu lösen. Und ich glaube, darauf bezieht sich eben auch, oder dazu gehören auch diese Verfechter der Web 3.0-Idee, auf die sich ja auch der Beitrag bezieht. Ich glaube, der hat ja über den ersten Teil, den ich eben genannt habe, wo es also um sinnvolle Projekte geht, mal etwas plakativ gesagt, hat er ja gar nicht geschrieben, sondern nur um diesen zweiten Teil. Und da ist es tatsächlich, zumindest meiner Auffassung nach so, diese Web 3.0-Befürworter, die haben irgendwo ein bisschen ein tatsächlich existierendes Problem erkannt, nämlich es gibt im Internet diese Machtmonopole. Jetzt haben die sich aber bei der Suche nach einer Lösung für dieses Problem vollkommen in diese Idee der Blockchain verrannt. Und jetzt erkennen die eigentlich gar nicht mehr, dass das Problem, nämlich diese Machtmonopole, sich nicht mit einer dezentralen Blockchain lösen lässt. Also selbst wenn ich das so umsetzen würde, wie sie sich das vorstellen, und ist zumindest meine Meinung, werde ich solche Machtmonopole wiederbekommen und ich werde die damit nicht abschaffen können. Und diese Probleme, die lassen sich ja erst recht nicht damit lösen, dass ich irgendwie unser zentral verfasstes Rechtssystem in Teilen oder ganz abschaffe. Ein Kollege von mir, Jochen Krüger, der sagt immer, das Recht ist die Waffe des Schwächeren. Und wenn ich jetzt also irgendwie Teile des Rechtssystems, gerade die Teile, Regulierung und Mechanismen, die ja gerade helfen können, so Machtmonopole zu verhindern oder aufzubrechen, wenn ich gerade solche Mechanismen umgehe oder abschaffe, dadurch, dass ich so ein unregulierbares System erzeuge, dann schade ich ja unterm Strich wieder nur noch den Schwachen und gebe den Starken noch mehr Möglichkeiten, diese Macht anzuhäufen. Ich glaube, man kann jetzt ein bisschen darüber streiten, ob jetzt in dem Fall Web 3.0 irgendwie die Blockchain die falsche Lösung für das gefundene Problem ist oder ob man sich eigentlich von vornherein auf Blockchain als Lösung festgelegt hatte und nur ein passendes Problem gesucht hat und sich da vielleicht vergriffen hat. Läuft aber am Ende auf selbe hinaus. Meiner Meinung nach passt Blockchain nicht als Lösung auf dieses Problem. Und zum anderen kann man sich auch sicherlich noch darüber streiten oder diskutieren, ob die Blockchain-Befürworter, sage ich jetzt mal, das jetzt genau bewusst so wollen mit all den Nachteilen, die es möglicherweise mit sich bringt, oder ob die eigentlich die bestimmt existierenden positiven Aspekte wollen und diese Gefahren halt nicht so sehen, wie ich oder andere sie befürchten.
Mhm. Okay, verstehe. Jetzt gibt es ja auch eine Reihe datenschutzrechtlicher Probleme mit der Blockchain. Es heißt da ja auch immer, die Datenschutzbehörde würde hier bremsen. Und ich habe mal ein bisschen nachgeforscht und tatsächlich im ersten Jahresbericht der Bremer Datenschutzbehörde aus dem Jahre 2018 heißt es zum Thema Datenschutz und Blockchain, ich zitiere jetzt mal: Wir vertreten dabei grundsätzlich die Auffassung, dass insbesondere die Artikel 16 und Artikel 17 der Datenschutzgrundverordnung nur schwer mit der Integrität und Vertraulichkeit der Blockchain in Einklang zu bringen sind. Also kurz gesagt, Blockchain und das Recht auf Löschen, ja, Artikel 17, verträgt sich nicht, weil die Blockchain eben unveränderlich sein soll oder sein müsste. Und in einem zweiten Jahresbericht der Bremer Datenschutzbehörde aus dem Jahre 2019 heißt es dann eigentlich nur noch affirmierend, auch wenn die Blockchains aus Gründen der Datensicherheit gewisse Vorteile mit sich brächten, was ich auch sehr interessant fand, sei die Technologie aus der Sicht der Betroffenen und aus datenschutzrechtlichen Gründen kritisch zu betrachten, da Daten irreversibel gespeichert würden und somit nicht gelöscht werden könnten. Wir haben es damals in einem Artikel, den wir geschrieben haben, für fatal gehalten, vor allem in dieser Kürze, dieser Technologie so allumfassend abweisend entgegenzutreten, weil es dann doch technische Möglichkeiten gibt mit, weiß nicht, Forking oder irgendwelchen Trapdoors, diese Blockchain-Technologie rechtskonform zu gestalten. Wie siehst du das als Rechtsinformatiker? Also teilst du die Skepsis der Datenschutzbehörden und was meint die Behörde damit, dass es etwaige Datensicherheitsvorteile gibt bei der Anwendung der Blockchain?
Also ich teile in gewissem Umfang die Skepsis, wenn ich sie nicht so allumfassend unterschreiben würde, wie sie vielleicht in diesem Abschlussbericht formuliert ist. Jetzt weiß ich nicht, was die sich bei dieser Formulierung dabei gedacht haben. Ich vermute, dass es eher so eine Reaktion auf diesen Hype der Blockchain ist, der denen so ein bisschen entgegengeschwappt ist. Und die haben ja wirklich außer diesen zwei Sätzen, haben die viel mehr zum Thema Blockchain eigentlich gar nicht in diesen Berichten geschrieben. Das heißt, worauf sie sich da genau beziehen, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich muss gestehen, so ein bisschen eine ähnliche Reaktion beobachte ich auch bei mir selbst. Also wenn ich ein Gespräch mit jemandem habe und das Gespräch fängt an mit, ich habe eine tolle Idee für das Thema Blockchain oder wie wir die Blockchain einsetzen können, dann werde ich erstmal sehr skeptisch. Aber ich verschließe mich jetzt auch nicht grundsätzlich der Diskussion, nur weil das Wort Blockchain fällt.
Oder KI.
So bei, ja genau. Also bei den prominenten Beispielen von Blockchain-Technologie, wie etwa Bitcoin, ist es ja tatsächlich so, dass eine Löschung oder Änderung nicht so einfach möglich ist. Das ist zumindest nach aktuellem Stand sozusagen der Software oder des Codes, ist es nicht vorgesehen oder nicht möglich. Und das ist ein großes Problem. Ich meine, es gab sogar schon Fälle, wo Leute Daten in die Bitcoin-Blockchain geschrieben haben, die sich entweder als eigentlich verbotene Daten einstufen lassen oder zumindest als personenbezogene Daten. Und die kriegt man da auch bis heute nicht wieder raus. Und das ist ein großes Problem. Wenn ich auf Basis dieser Technologien was Neues bauen will, also wenn ich zum Beispiel auf Basis der Bitcoin-Blockchain irgendeine Software bauen möchte, die personenbezogene Daten verarbeitet, dann muss ich mir in diesem Fall sehr, sehr früh sehr viele und sehr gute Gedanken machen, wie ich die Ziele, dass ich eben personenbezogene Daten auch irgendwann wieder löschen muss, wie ich die da trotzdem erreichen kann. Und es gibt ja durchaus, wie du schon sagtest, es gibt Mechanismen wie Forking und Trapdoors. Das sind zwar Mittel, die man einsetzen kann, aber der Einsatz da ist ja auch alles andere als trivial. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ja gut, dann baue ich halt in die Bitcoin-Blockchain noch Trapdoors ein und habe dann das Problem gelöst. Ne? Die Frage ist ja, wie finde ich den notwendigen Konsens, unter denen, die diese Techniken kontrollieren? Also wie finde ich den notwendigen Konsens, um so etwas wie eine Trapdoor-Funktion dann zu nutzen, um Daten nachträglich daraus zu löschen? Wer entscheidet also, welche Daten gelöscht oder geändert werden sollen und ob die Begründung, mit der ich das mache, ob die gut genug ist? Ich will jetzt nicht ganz das Thema wechseln, aber wir haben in anderen Bereichen ganz ähnliche Probleme, auch schon seit einer, glaube ich, längeren Zeit, als das Thema bei Blockchain hochgekommen ist. Wenn man zum Beispiel die Bekämpfung von Kriminalität im Tor-Netzwerk betrachtet. Es gibt ja ganz, ganz viele illegale Angebote im Tor-Netzwerk, wo wirklich ein breiter Konsens herrscht, sicherlich, dass man diese Angebote abschalten sollte. Aber, und die Technik dafür, so Anbieter eventuell zu verfolgen und dann doch nochmal, also strafrechtlich belangen zu können, die Technik dafür, die existiert. Aber den Konsens unter allen Teilnehmern dieses Netzwerks zu finden, um diese Techniken einzusetzen und damit die Anonymität quasi für diese Anbieter abzuschaffen, das ist eben unglaublich schwierig. Und das wäre meine Vermutung zumindest, auch bei der Bitcoin-Blockchain oder bei solchen Blockchains, wäre das unglaublich schwierig, so einen Konsens zu finden. Denn wie will ich eigentlich, sage ich jetzt mal, den Großteil der Betreiber der Bitcoin-Blockchain, also der Großteil dieser Mining-Community, wie will ich die davon überzeugen, dass irgendein Block aus dieser Kette gelöscht werden sollte? Ne? Die sitzen ja teilweise nicht in Europa. Denen kann ich mit der europäischen DSGVO eventuell nicht kommen. Denen ist das dann vielleicht einfach egal. Genau, und da sehen wir eben, dass es ein unglaublich schwieriges Problem ist, eben diesen Konsens zu finden. Jetzt auch mal, um das Positive zu erwähnen, es gibt auch sehr gute Anwendungsszenarien. Ne, da helfen so Mechanismen wie Forking oder so nachträglich veränderbare Blockchains, die ermöglichen auch ganz neue Einsatzzwecke. Aber genau wie die Blockchain selbst sind die eben kein Allheilmittel. Ne? Ich kann die nicht einfach auf ein Problem werfen und löse es damit. Die lösen also nicht alle Probleme, die sich stellen. Und manche Datenschutzprobleme, die kriege ich auch so einfach auch mit diesen Mechanismen nicht weg. Um auf den zweiten Teil der Frage zurückzukommen, also das Thema Datensicherheit oder Datensicherheitsvorteile bei Blockchain. Ja. Wenn wir über Datensicherheit sprechen, dann gibt es ja diese Schutzziele. Sowas wie Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität und so weiter. Und was viele Blockchain-Projekte eben bieten, von Grund auf, sind sehr gute Maßnahmen für viele von diesen Zielen. Ne? Blockchains, die jeder lesen kann, haben zum Beispiel per se schon eine sehr hohe Verfügbarkeit, weil jeder eine Kopie von dieser Blockchain vorhalten kann und in der Regel auch tut. Und weil es eben jederzeit viele Kopien gibt, ist die Verfügbarkeit hoch, weil dass die gesamte Blockchain von allen Rechnern, auf denen sie kopiert wurde, verschwindet, von heute auf morgen ist unwahrscheinlich. Das heißt, ich kann eben jederzeit nochmal darauf zugreifen. Dann habe ich bei vielen Projekten eben diese kryptografische Verknüpfung. Ich setze kryptografische Signaturen ein, um so Transaktionen, gerade bei diesen Kryptowährungen, zu signieren. Ich benutze kryptografische Hashes, die bieten Integrität. Und durch die Signaturen gewinne ich gegebenenfalls Authentizität. Und genau diese Schutzziele kann ich beim Einsatz oder durch den Einsatz von Blockchains sehr gut erreichen. Aber auch da Vorsicht, ich kann. Also die Blockchain garantiert mir das noch nicht von sich aus. Ich muss die Technik natürlich auch richtig einsetzen, damit sie mir diese Garantien gibt.
Okay, also im Grunde nutzt man die Kryptographie der Blockchain, um gewisse IT-Security-Standards hervorzurufen, zum Beispiel jetzt. Okay. Aber dann bleibt immer noch die Frage, erfüllen zentrale Datenbanken nicht genau das Gleiche? Also irgendwie erklärt sich mir dann nicht so der Sinn der Blockchain.
Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Das ist genau das, was man sich halt als Frage stellen muss. Ne? Ist denn die Verfügbarkeit meiner zentralen Datenbank, die ich vielleicht als Ausgangspunkt jetzt habe, ne, als existierende Lösung schon irgendwo habe, ist die Verfügbarkeit dieser zentralen Datenbank wirklich so schlecht, dass das mein größtes Problem ist und dass ich dieses Problem versuche, mit einer Blockchain zu lösen? Oder geht es mir eigentlich um was ganz anderes? Und auch bei zentralen Datenbanken wenn ich, ich sage mal, wenn ich einen professionellen Anbieter oder einen professionellen Betreiber dieser Datenbank habe, man diese Datenbank auf verschiedenen Systemen dedupliziert und ja, so Hochverfügbarkeitsmechanismen da einbaut, dass die nicht so schnell ausfallen kann und ständig erreichbar ist, dann kriege ich eine ähnlich hohe Verfügbarkeit hin, wie ich das mit einer Blockchain schaffen könnte.
Ja, ich glaube, also ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich glaube, dass sich richtig viele Blockchain-Fans gar nicht mit dieser Frage auseinandersetzen. Also scheint da doch mehr darum zu gehen, Zentralität und diese intermediären Faktoren einfach auch politisch abzulehnen. Also es ist mittlerweile zu einer politischen Frage geworden. Und ich glaube, dieses ganze Denken in diesem Blockchain-Dunstkreis findet immer vor dem Hintergrund der Finanzkrise von 2008 statt, sodass sich solche technischen Fragen überhaupt nicht bei denen stellen. Aber okay, vielleicht laden wir irgendwann mal irgendjemanden aus diesem Blockchain-Spektrum hier ein. Würdest du trotzdem sagen, es gibt dennoch sinnige Use Cases oder Anwendungsfälle für die Blockchain?
Auf jeden Fall. Also es gibt ja diesen Fall, den ich vorhin mal kurz genannt habe, das Thema Zeitstempel. Das könnte mir da, also das könnte ein Anwendungsfall sein. Um das jetzt mal ein bisschen griffiger vielleicht zu formulieren, folgende Idee. Ich bilde zum Zeitpunkt X irgendwie einen Konsens unter mehreren Leuten, unter mehreren Parteien. Zum Beispiel gucken wir uns alle einen Kommentar in einem sozialen Netz an, von dem ich sage, das ist ein Hasskommentar oder sowas. Und wir schreiben uns alle diesen Inhalt ab. Und ich hole mir deswegen mehrere Parteien, weil ich die sozusagen als Zeugen haben möchte. Und dieses Zeugnis, dass wir alle Beteiligten, keine Ahnung, ich hole mir 10 Leute, und dieses Zeugnis darüber, dass wir dort einen Hasskommentar gesehen haben, das legen wir zusammen in die Blockchain. Das signieren wir jeweils. Wir signieren sozusagen unsere Aussagen digital und legen diese Zeugnisse, kann man das, glaube ich, dann nennen, als Daten in diese Blockchain. Wenn es jetzt 3 Monate später zum Gerichtsverfahren kommt und dieser Kommentar überprüft werden soll, dann kann es natürlich sein, dass der inzwischen aus dem sozialen Netz verschwunden ist. Und da habe ich eben den Vorteil durch die Blockchain, ich kann dann hingehen, in diesen alten existierenden Block reinschauen und da stehen ja immer noch die Aussagen von diesen 10 Leuten, die ich herangezogen habe. Also ich habe diese 10 Zeugenaussagen, die können die 10 in der Zwischenzeit auch nicht widerrufen, zumindest nicht so ohne weiteres. Klar können sie eine spätere Aussage neu auf die Blockchain schreiben, aber diese Aussage, die sie damals getroffen haben, die steht erstmal da. Die können sie also nicht wegwerfen oder löschen. Ja. Und durch diese zeitliche Bestätigung, dass dieser Block ja eben schon zum Zeitpunkt X, als ich die Sachen dort eingetragen habe, dass der dort existiert hat und dass auch die ganze Welt überprüfen kann, dass dieser Block wirklich so alt ist, kann das Gericht auch eben dann überprüfen, jawohl, die haben diese Aussage damals getroffen. Die haben sich jetzt nicht gerade, weiß nicht, in einer Verfahrenspause oder sowas auf dem Flur zusammengetroffen, haben schnell noch diese Aussagen unterschrieben und auf den Zeitpunkt X zurückdatiert, sondern die haben diese Aussagen wirklich damals getroffen. Und ich habe die auch nicht verfälscht, weil die wurden ja von den Leuten signiert. Also das kann man, glaube ich, schon machen. Was Ähnliches wird gerne mal benutzt bei der Meldung von Sicherheitslücken. Ja, also ich lege dann eine verschlüsselte Dokumentation einer Sicherheitslücke, sozusagen lege ich auf die Blockchain und melde sie dann dem Hersteller. Und dann gebe ich dem Zeit, diese Sicherheitslücke zu schließen. Und hinterher sage ich, ich möchte jetzt dafür, dass ich diese Sicherheitslücke gemeldet habe, möchte ich meine Belohnung haben. Und ich kann dann eben dadurch, dass ich nachträglich den Schlüssel veröffentliche, kann ich beweisen, dass ich zum Zeitpunkt X, als ich diese Daten auf die Blockchain gelegt habe, von dieser Sicherheitslücke wusste. Und das gibt mir nochmal so ein Argument im Streitfall sozusagen gegenüber dem Anbieter, dass diese Sicherheitslücke von mir gemeldet wurde und zum Zeitpunkt X nämlich mir bekannt war.
Da stelle ich mir jetzt schon wieder die Frage, brauche ich dafür die Blockchain oder kann ich eine ganz normale, schnöde IT-Infrastruktur nutzen? Also für all diese Use Cases. Also ich versuche das dann immer irgendwie abzugleichen.
Man kann was Ähnliches durch eine nicht-Blockchain-basierte Struktur schaffen, genau. Und bei Zeitstempeln ist es ja auch so, es gibt diese eIDAS-konformen Zeitstempeldienste, die vielleicht einigen Juristen zumindest bekannt sind oder an anderen Rechtsinformatikern. Ich weiß nicht, wie bekannt die so im Rest der Bevölkerung sind. Aber die machen im Grunde was Ähnliches. Ich kann denen Daten präsentieren zu einem gewissen Zeitpunkt und die signieren mir quasi die Aussage, ich habe folgende Daten zum Zeitpunkt XY gesehen und setzen da sozusagen ihre Unterschrift als unabhängige dritte Partei drunter. Das kann ich also machen und das gibt mir ja eine ähnliche Aussage. Aber, und das ist eben die Frage, die man sich dann stellen muss, dann habe ich eben diesen einen Anbieter, der diese Aussage trifft und dem ich dann vertrauen muss. Wenn der Anbieter morgen gehackt wird, dann sind die Aussagen vielleicht wertlos. Wenn der Anbieter morgen pleite geht, ist er weg und ich kann seine Dienste nicht länger nutzen. Und wenn ich eben, vor allem wenn ich kein Vertrauen in diese Institution habe, dann bringt mir das nichts. Und gerade für solche Szenarien, wo ich sage, ich möchte eigentlich keine Partei haben, der ich besonders großes Vertrauen schenken muss. Da kann man über so dezentrale Systeme wie die Blockchain reden und da ist das dann eventuell sinnvoll.
Okay, verstehe. Das heißt, wenn man aus dieser dritten Instanz oder aus diesem Intermediär keine kritische Infrastruktur auch noch machen möchte, die man dann noch betreuen muss und da wieder neue Vorschriften schaffen muss, dass da irgendwie die IT gewährleistet wird, da könnte man dann theoretisch eine Blockchain nutzen.
Ganz genau.
Okay, verstehe. Ja, vor diesem Hintergrund, jetzt haben wir das so ein Stück weit skizziert, wie die Blockchain funktioniert, welche Use Cases es geben könnte. Man hört immer sehr oft von sogenannten Smart Contracts. Welche Bedeutung misst du als Rechtsinformatiker diesen Smart Contracts zu? Also werden diese so oft beschworenen Smart Contracts zu einer massenhaften Arbeitslosigkeit der Juristen führen?
Also zu Smart Contracts zitiere ich immer gern jemand anderes, nämlich meinen Doktorvater Professor Sorge. Der sagt immer, ein Smart Contract ist weder smart noch ein Contract.
Schöne Grüße.
Richtig aus. Und ich finde, diese Aussage trifft es ziemlich gut auf den Punkt. Smart Contracts sind auch wieder ein interessantes Konstrukt und die ermöglichen mir, Abmachungen zu treffen und so festzuschreiben, dass niemand sie verändern kann. Bei Papierverträgen würde ich ähnliche Sicherheiten, wie ich sie bei Smart Contracts bekomme, nur mit extremem Aufwand und vermutlich vielen, vielen Notaren erreichen können. Jetzt das Aber, Smart Contracts sind eben nur so gut wie die Autoren, die sie verfasst haben. Und das sind meistens Menschen. Manchmal sind es Informatiker, aber in der Regel Menschen. Jetzt, wenn ich bei der Programmierung des Smart Contracts einen Fehler mache, dann kann mich das hinterher teuer zu stehen kommen. Dann kann es passieren, dass der Smart Contract eben seine Aktion nicht ausführt, weil da ein Programmierfehler unterlaufen ist. Und dann kann es sein, dass ich viel Geld verliere. Das ist das, was ich meine mit, oder was Professor Sorge meint mit, ein Smart Contract ist nicht smart. Der ist nicht so intelligent, dass er sich adaptiert, wenn ich Fehler mache. Und das andere ist, ein Smart Contract ist eben auch kein Vertrag im juristischen Sinne. Das kann man einfach nicht vergleichen. Es ist ein Computerprogramm, das Fakten schafft. Es hält sich nicht an Gesetze, ich kann es nicht anfechten, ich kann es nicht für nichtig erklären im Nachhinein. Nee, das wird halt ausgeführt und dann sind die Fakten geschaffen. Und das dritte Problem, und das sehe ich eigentlich als das größte, ist, Smart Contracts funktionieren sehr gut auf der Blockchain. Aber alles an Aktionen, die quasi die Blockchain verlassen, da hat der Smart Contract eigentlich kaum noch Kontrolle drüber. Wenn ich mir jetzt als Beispiel nehme, ich möchte einen Smart Contract schreiben, dass ich heute 10 Bitcoin an jemanden überweise und dafür 360.000 Euro bekommen soll. So, diese Überweisung von Bitcoin, die passiert ja rein auf der Blockchain. Das kann der Smart Contract sozusagen als Programm überprüfen und kann dann seine Aktion auslösen. Aber wo kommen diese 360.000 Euro her? Diese Transaktion, die wird ja nicht auf der Blockchain getätigt, sondern die passiert irgendwo auf einer Bank. So, dieser Smart Contract kann jetzt über irgendeine Schnittstelle an die Bank angeschlossen werden, sozusagen, dass die Bank überprüft, jawohl, die Überweisung hat stattgefunden, dann löse ich jetzt auch diese Überweisung von Geld aus. Aber trotzdem, diese Überweisung passiert nicht auf der Blockchain. Das heißt, die muss sich auch, oder die ist quasi beeinflussbar durch die Bank. Wenn die Bank jetzt sagt, nee, der Herr Möllers macht Geschäfte in Russland oder sowas, der ist jetzt von Sanktionen betroffen, der kriegt keine 360.000 Euro, dann überweisen die das Geld auch nicht. Und dann bringt mir auch das Smart Contract nicht, weil das Geld bekomme ich nicht. Also um die Frage nach der Arbeitslosigkeit zu beantworten, ganz im Gegenteil. Wir haben bei uns schon an der Uni so viel zu Smart Contracts erarbeiten müssen. Ich glaube, da werden eher juristische Arbeitsplätze geschaffen, als dass welche abgeschafft werden.
Ja gut, diese Rationalisierungstheorien werden ja jetzt auch sehr gerne im juristischen Kontext diskutiert. Ich weiß auch, eigentlich sollte man keinen mehr mit diesen Fragen peinigen, aber an dieser Stelle quasi vom Rechtsinformatiker und Experten approved, also aus berufenem Munde, sind diese Theorien oft sehr unbegründet und einfach ja sehr ins Blaue hinein argumentiert. Ich würde gerne abschließend von dir noch eine Zukunftsprognose zur Blockchain hören. Ich weiß, man braucht ein ziemlich großes Abstraktionsvermögen für so eine Prognose in die weite Ferne. Und meistens altern diese Prognosen dann auch sehr schlecht. Wer weiß, vielleicht irren wir hier und wir kriegen ganz viele Blockchain-Cities wie in, in El Salvador. Aber glaubst du, dass wir in 10 Jahren noch über die Blockchain in diesem Umfang noch reden werden?
Also ich glaube, die Blockchain wird in 10 Jahren nicht mehr so das Nummer-1-Thema sein, wie es jetzt gerade ist. Oder Nummer zwischen 1 und 5. Aber so ein wichtiges Thema sein, wie sie es gerade ist. Ich glaube schon, dass sie nicht, also ich bin überzeugt davon, dass sie nicht komplett verschwinden wird. Gerade weil ich ja auch sage, es gibt durchaus Anwendungsfälle, wo die ein sehr sinnvolles Werkzeug ist. Aber ich glaube, dieser Hype, dass man so dazu tendiert, irgendwie hinter jedem Problem etwas zu sehen, was man mit einer Blockchain lösen kann, das wird, glaube ich, schon über die nächsten Jahre etwas sich legen, wenn die nächsten Technologien an den Start gehen, die sich für so einen Hype eignen. Und dann wird die Blockchain irgendwann abgelöst werden.
Okay. Wir hatten das ja in der vorherigen Folge ganz kurz im Intro angesprochen, vor diesem Hintergrund. Wie viel Sinn macht es dann, dass sich jetzt auch Juristen im Studium mit der Blockchain beschäftigen? Was denkst du? Also was denkst du von dieser Überlegung?
Ich halte es im Moment für ein relevantes Thema. Und ich denke, im Moment ist es auch sinnvoll, das auf dem Schirm zu haben. Und je nachdem, wie man sich hinterher beruflich orientieren möchte, kann es auch durchaus sehr sinnvoll sein, sich damit tiefergehend zu beschäftigen. Ich würde es jetzt nicht als Pflichtthema für den juristischen Studiengang oder sowas etablieren, wenn es nach mir geht. Weil ich glaube, dafür ist es nicht, ja, nicht weltbewegend genug. Oder dafür ist die Juristerei einfach nicht stark genug beeinflusst durch die Blockchain, als dass es zum Pflichtprogramm gehören sollte.
Okay. Ja, das nehme ich jetzt auch mal als Abschluss. In diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war wieder sehr spannend, Frederik. Wir hören uns gleich nochmal zum Thema Cybercrime und Cyberwarfare. Vermutlich dann in der nächsten Episode. Und mir bleibt wieder nur noch zu sagen, dass das wieder eine weitere Folge des IT- und Rechts-Podcasts war. Ein Podcast rund um die Themen IT-Recht und digitaler Wirtschaft. Vergessen Sie nicht, im Kleinen das Große zu sehen. Und ich sage Tschüss, Ciao, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.